Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
Ja, und heute haben wir zu Gast Heiko Schmidt. Der ist Leiter der Händlerentwicklung und Training Deutschland bei Audi. Heiko bloggt auf LinkedIn und hat ein kleines Buch zum Thema Future Optimism. Und außerdem liebt Heiko die Musik. Er hat lange in Bands Bass gespielt. Er gibt Unterricht und er ist Sternzeichen Widder.
Genau. Ja.
Herzlich willkommen, lieber Heiko.
Vielen, vielen Dank und danke, dass ich heute dabei sein darf, ja, und einfach mit euch gemeinsam in so ein paar Themen eintauchen darf. Vielen Dank.
Gerne.
Sehr gerne, Heiko. Auch ganz, ganz spannend Bass spielen. Also Bass ist in der Klassik, also diese harmonische Grundlage, die dann auch in der Musik ist und in Jazz und Pop auch diese bestimmende, tragende Rolle in der Rhythmusgruppe. Und der Bassist bestimmt den Groove. Wie viel Groove steckt in der digitalen Kompetenzentwicklung, Heiko?
Oh, ich glaube, das ist wirklich eine gute Metapher. Ich glaube, da steckt ganz, ganz viel drin, wobei der Groove sicherlich noch von vielen eher noch Gehör finden muss, weil viele verwechseln ja auch damals in der Musik immer, wurde immer gefragt, wer ist denn da hinten der Typ, der eine Gitarre nur mit 4 Saiten spielt? Und dann muss man immer sagen, nee, das ist der Bassist. Ja, also von daher, glaube ich, bedarf es der Digitalisierung noch ein Stück weit mehr Aufmerksamkeit, wie dem Bassspielen an sich auch.
Super Antwort. Heiko, dir liegen ja die Zukunftsthemen, habe ich gerade eben gesagt. Nicht nur in der Digitalisierung liegen die dir sehr am Herzen. Und du hast ja auch dieses kleine Buch über Future Optimism zusammengestellt von deinen Blogs auf LinkedIn, die im Übrigen spitze sind. Falls jemand Heiko folgen möchte, bitte an dieser Stelle tun. Und ich habe gelesen, du sagst immer dazu, be brave and crazy enough to create a better future. Das ist eine Haltung zum Leben. Du hattest dann auch gesagt, man soll die Verantwortung leben. Sei verrückt, sei kreativ, sei mutig, sei offen und sei du selbst. So, Heiko, eine super Vorlage ist es. Wer bist denn du, Heiko?
Ja, wer bin ich? Du, das habe ich mich auch öfters gefragt. Und ich glaube, im Leben sollte man sich das auch öfter fragen, weil man ja auch selber ein Stück weit der Verwandlung immer mal wieder unterworfen ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, aber bedarf es auch ein Stück weit einer Basis. Und für mich ist wirklich die Basis auch in meinem Leben, einfach neue Dinge auszuprobieren, verrückt genug zu sein, um auch den Status quo einfach in Frage zu stellen. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man überhaupt Zukunft gestalten will.
Ja, das ist so ein bisschen auch Steve Jobs, ne? Irgendwie the crazy ones, da habe ich so immer diesen Gedicht, ne, Gedicht ist es nicht, aber dieses bekannte Video im Kopf. Sag mal, du hast ja da bei mir total auch große Sympathien gewonnen mit Future Optimist und so weiter. Ich bin ja auch ein hoffnungslos optimistischer Mensch und ich würde mir das oft auch von der Gesellschaft und von meinen Mitmenschen ein bisschen mehr wünschen. Kannst du mal noch ein bisschen näher beschreiben, warum ist es für dich wichtig, für unsere Zukunftsthemen, für die digitalen Themen, optimistisch zu sein und was ist für dich optimistisch und warum ist es so wichtig für dich?
Also ich glaube, in erster Instanz ist es für mich eh wichtig, das Leben optimistisch erstmal einzuschätzen. Ja? Zu sagen, also die Zukunft ist mit Sicherheit mindestens genauso gut wie das heute und im besten Fall noch ein Stück weit besser. Und ich glaube, das ist eine Einstellung, um überhaupt kreativ sein zu können, um Ideen zu entwickeln und dann auch letztendlich die Zukunft zu gestalten, anstatt gestaltet zu werden. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und ein weiterer Punkt ist, ich glaube einfach, dass wir sowieso so auf die Welt gekommen sind. Also mit diesem optimistischen Mindset, was wir haben. Und ich glaube, es ist uns ein Stück weit über die Jahre in all diesen Einrichtungen, wo wir waren, Kindergarten, Schule, vielleicht Hochschule, Beruf, ein Stück weit wegsozialisiert worden. Ja. Und deswegen glaube ich einfach, ist es wichtig, sich wieder darauf zu besinnen und zu sagen, hey, weg das Kind in mir und damit bist du eigentlich ein Optimist.
Ja, ich würde sogar noch so weit gehen, wenn wir keinen Optimismus haben, dann bedeutet das ja zwangsläufig in der Bankrotterklärung, dass alles so bleiben wird, wie es ist, weil man kann es ja eh nicht ändern oder es wird ja schlecht. Warum soll ich mich überhaupt bewegen? Warum soll ich früh überhaupt aufstehen, wenn ich nicht ein optimistisches Weltbild habe? Also für mich ist es tatsächlich so total naheliegend, aber ich spüre gerade auch in den Unternehmen, wir sind sehr viel bei großen Unternehmen auch unterwegs, du bist auch in einem großen Unternehmen, dass diese optimistische Grundhaltung im täglichen Doing gar nicht so einfach umsetzbar ist. Woran liegt das aus deiner Sicht und was können wir tun, um auch in großen Organisationen eine optimistische Haltung zu entwickeln. Nicht nur für die Digitalisierung, sondern generell auch im Miteinander.
Also ein Punkt, und der liegt mir so ein Stück weit auch am Herzen, ist so diese Thematik. Ich glaube, das liegt daran, weil Unternehmen per se, als auch dann die Mitglieder in den Unternehmen maßgeblich immer im Selbstoptimierungsprozess unterwegs sind. Mhm. Und ich glaube, dass einfach die Selbstoptimierung oder auch die Optimierung, die Unternehmen ständig vorhaben, dazu führt, dass auf der einen Seite Mut verloren geht. Denn Selbstoptimierung heißt ja letztendlich immer, besser zu sein als jemand anders, besser zu sein als mein Benchmark und so weiter. Und das ist halt die Frage, inwieweit diese ständige Selbstoptimierung dazu führt, dass Optimismus sogar flöten geht. Das hört sich vielleicht jetzt ein Stück weit komisch an, aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, dass Selbstoptimierung mehr zu Scham führt als zu optimistischer Haltung.
Jetzt würde ich gerne noch mal einen Punkt dazu nachfragen. Du siehst, das Thema ist tatsächlich wichtig für mich. Sehr häufig wird von den Menschen aus meiner Sicht nicht verstanden oder auch so ein bisschen mich dann gefragt, naja, wie kann man denn auf der einen Seite optimistisch sein, aber gleichzeitig trotzdem immer wieder das Öl ins Feuer kippen und auch Probleme und Defizite aufzuzeigen. Wie siehst du das? Also einerseits zu sagen, ja, wir haben hier echte Probleme und wir haben hier Defizite, gleichzeitig auch Optimismus. Wie bringen wir das aus deiner Sicht zusammen?
Das ist auch wieder eine sehr, sehr kurze Antwort, indem ich die Probleme optimistisch sehe. Also indem ich mehr oder weniger die Probleme auch schon so sehe, dass das ein Trigger ist, um die Zukunft anders zu gestalten. Ja. Und ich glaube, das ist mehr oder weniger ein optimistischer Umgang auch mit Problemstellungen.
Ja.
Und das hilft, glaube ich, im Gesamten optimistischer und mutiger mit Themen umzugehen.
Genau. Also Probleme beim Namen nennen und dann aber optimistisch sagen, wir sind in der Lage, das auch zu bewältigen. Genau. Ja, finde ich super.
Genau. Und jetzt gehen wir mal von dem optimistischen Weg, Probleme zu betrachten, hin zu Audi und deinem Bereich, wo du dann auch tatsächlich unterwegs bist. In der Händlerentwicklung, in Training Deutschland bist du unterwegs. Warum müssen Händler entwickelt werden?
Also ich glaube, in erster Linie geht es natürlich darum, die Händler zu entwickeln, um zukunftsfähig zu sein und mit der Zukunftsfähigkeit natürlich auch Kundenerlebnisse zu gestalten. Ja, und ich glaube, das ist die primäre Aufgabe unserer Handelsorganisation, mit Lust und Freude die Produkte, die wir gemeinsam an unsere Kunden und Kundinnen verkaufen wollen, dass sie das einfach mit Freude und vor allen Dingen natürlich auch mit Kompetenz machen.
Was sind da die großen Herausforderungen momentan in der Händlerentwicklung? Also ganz aktuell gibt es natürlich die Herausforderung wahrscheinlich, dass ihr gerne mehr Produkte verkaufen würdet, aber nicht könnt, weil die Halbleiter euch fehlen. Ja. Aber mal unabhängig davon, was sind so die großen Dinge, die ihr mit euren Händlern entwickeln müsst, aus Kundenseite, aus interner Seite?
Also es ist ein gutes Stichwort, das Thema Digitalisierung. Also wie digitalisieren wir letztendlich auch unsere Handelsorganisation und uns selber? Und wie schaffen wir entsprechend der Kundenanforderungen mehr Kanäle, um Autos wirklich so zu kaufen, wie der Kunde es vielleicht auch schon bei anderen Dienstleistungen oder auch Waren gewohnt ist? Weil im Moment sind wir halt sehr, sehr stark immer noch im Präsenzhandel unterwegs, wo Menschen halt ins Autohaus kommen oder unsere Kunden und Kundinnen ins Autohaus kommen und dort kaufen. Aber letztendlich werden wir zukünftig auch über digitale Kanäle verkaufen und auch in diesem digitalen Kontext wirklich Kundenerlebnisse zu gestalten.
Jetzt, Heiko, vielleicht mal ein bisschen persönliche Erfahrung, gar nicht jetzt auf eine bestimmte Marke bezogen, aber ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder erlebt, jetzt habe ich vielleicht einen gewissen Kompetenzvorsprung durch meine Tätigkeit hier in der Firma, dass ich zu den Händlern gegangen bin und dann habe ich mir die Autos erklären lassen, habe ich gemerkt, da kratzt man schon sehr stark an der Oberfläche und ich sage mal, im Kernaufbau des Autos wissen die Jungs und Mädels alles perfekt. Aber wenn es um diese neuen Features geht, dann wird's eisdünn. Warum ist es auch so schwierig, die Verkäuferinnen und Verkäufer für diese digitalen Themen wirklich zu begeistern und auch das Kompetenzniveau auf den Bereich zu bringen, dass man auch gegenüber einem anspruchsvollen Kunden eigentlich jeder Frage standhält?
Ich glaube, es sind vielleicht sogar mehr als zwei Punkte. Auf zwei Punkte würde ich gerne eingehen. Das eine ist, glaube ich, auch die Halbwertszeit von Wissen. Das heißt, dass auch ständig neue Features kommen und dass auch die Features, die dann kommen, einfach auch komplexer werden im Kundennutzen, die mehr oder weniger rüberzubringen. Ich glaube, das ist ein Thema. Und dazu bedarf es einfach auch einer ständigen Auseinandersetzung mit diesen Themen, um da auch tiefer einzusteigen. Das ist das eine. Das andere, was ich allerdings auch glaube, dass unsere Kundinnen und Kunden natürlich auch informierter und tiefeninformierter auf unsere Verkäufer und Verkäuferinnen zugehen und damit natürlich auch die Erwartungshaltung, noch mehr Wissen zu bekommen in der Handelsorganisation, vielleicht auch noch größer ist. Und das sind, glaube ich, so zwei Dinge, die müssen wir einfach matchen. Und dazu bedarf es einfach, unsere Kolleginnen und Kollegen im Handel wirklich ja, weiter zu qualifizieren und auch in der Tiefe zu qualifizieren.
Habt ihr da schon eine richtige Lernkultur? Seid ihr schon so weit, dass ihr sagt, ja, das kontinuierliche Lernen, das ist so auch in die DNA und die Prozesse involviert, dass das passt, weil ich sage mal, wenn man im Tagesgeschäft drin ist, dann, und ich habe jetzt hier Kunde oder Lernen, dann ist natürlich immer Kunde, ne, wo man sich entscheidet. Wie geht ihr das Thema an, um Lernkultur echt zu verankern?
Also ich glaube, wir lernen ständig, eine Lernkultur noch weiter zu verankern. Also ich glaube, es ist schon vieles da. Ja. Es ist zum Beispiel auch einiges dann verankert in Verträgen, die wir haben, wo es einfach darum geht, dass wir sagen, unterschiedliche Zielgruppen in der Handelsorganisation haben so und so viele Trainingstage dann auch im Jahr abzuleisten. Ja, also das ist für uns ein wesentlicher Punkt. Gut, jetzt kann man sagen, was hat das mit Freiwilligkeit zu tun? Aber ich glaube, auch in Lernkontexten ist es immer noch so, dass es wichtig ist, auch unterschiedliche Vorgaben teilweise zu geben, um auch bewusst Menschen aus dem Tagesgeschäft rauszuholen und zu sagen, es ist einfach verpflichtend, dass du dich um diese Themen kümmern musst. Auf der anderen Seite erleben wir durchaus auch bei vielen, vielen unserer Zielgruppen in der Handelsorganisation die Lust am Lernen. Also das wirklich schon auch die sagen, hey, wir haben Lust, tiefer einzusteigen, wir wollen uns weiterbilden. Aber natürlich, wenn es darum geht, verkaufe ich jetzt ein Auto oder gehe ich in eine Schulung, klar, da mit dem Autoverkauf verdienen die ihr Geld und wir arbeiten daran, dass sich das noch mehr verankert, die Lernkultur. Wobei ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg unterwegs.
Heiko, du hast aber in der Art und Weise, wie du dann die Learnings machst für die Händler, auch einiges an Innovationen mit dabei, die man nicht immer überall hört. Mhm. Also, ihr habt Business Drivers, die unterwegs sind, ihr habt ja VR-Geschichten, die ihr macht. Kannst du ein bisschen davon erzählen, wie du diese Händler mit solchen Maßnahmen begeisterst? Mhm.
Also das, was wir auf alle Fälle versuchen, in vielen Punkten auch schaffen, ist einfach einen bunten Mix an Lernformaten bereitzustellen. Auf der einen Seite natürlich auch klassisch Präsenzformate und die sind natürlich immer wieder gefragt, weil es auch einen motivatorischen Aspekt hat, wenn es darum geht, Autos fahren zu lassen. Also Produkttrainings mit emotionalen Fahrerlebnissen, das ist ganz, ganz wichtig. Und da nicht nur unsere eigenen Fahrzeuge, sondern auch die Wettbewerber. Und da machen wir natürlich, wenn neue Produkte rauskommen, in München immer ein Produkt-Launch-Training. Das heißt bei uns CLX, wo es wirklich um eine Experience geht, wo es tief in das Produktwissen geht, aber auch das Erfahren der Produkte. Das ist das eine. Das andere ist dann so hybride Ansätze, wo wir neben Präsenztrainings natürlich auch digitale Elemente gestalten, wo die Menschen an jedem Ort eigentlich lernen können und tiefer einsteigen können über WBTs, über Filme, über Podcastings etc. pp. Bis hin, dass wir eine eigene Lernplattform auch entwickelt haben, das heißt Audi Virtual Training, wo wir mit Avataren, die wir auch selber gestaltet haben, dann in unterschiedlichen Dialogen auf dieser digitalen Lernplattform die Menschen in der Handelsorganisation dann lernen lassen. Und das ist wirklich ein bunter Mix an hybriden Lernmethoden und breiten, diversen Lernmethoden, die halt auch auf die unterschiedlichen Alterscluster im Handel dann einzahlen.
Mhm. Gibt es da spezielle, ich sag mal, Erfolgsrezepte, die besonders gut ankommen? Du hast jetzt schon Avatare erwähnt, etwas, mit dem wir auch sehr gern bei unseren Projekten arbeiten, Lernbegleiter, virtuelle Lernbegleiter letztlich. Gibt es sonst noch Punkte, wo du sagst, ja, das hat sich wirklich jetzt gezeigt, das sind Gamechanger oder das sind einfach wirklich wichtige Punkte bei der Konzeption?
Also ich glaube, das Wesentliche ist auch wirklich einen hybriden Ansatz zu fahren, dass man wirklich breit im Portfolio der Methodik und der Formate ist. Zum Beispiel, was sehr, sehr gut ankommt, ist, wenn wir in Lernformaten sind, wo wir auch Seminarschauspieler einsetzen, die dann in eine Kundenrolle schlüpfen, weil die einfach diese Kunden dann auch schneller wirklich spielen können, um da nicht so artefaktisch unterwegs zu sein, sondern auch wirklich quasi echte Kunden spielen zu können, wo dann unsere Verkäuferinnen und Verkäufer, aber auch Serviceberaterinnen und Serviceberater dann mit trainieren können. Also das ist ein Thema, was wichtig ist. Und natürlich die Ermöglichung des Lernens, auch aus dem Autohaus raus, dass man halt nicht wie früher zu jedem Training hunderte Kilometer fahren musste, sondern das Lernen einfach auch in den Kontexten passiert, wo die Menschen sich aufhalten. Kontextual bezogene Lernen, das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der bei uns ganz, ganz wichtig ist, dass all die Inhalte sich wirklich an den Lernkontexten orientieren, dass die sich darin wiederfinden. Das ist für uns schon ein Erfolgsfaktor.
Ja, Kontextspezifität. Ja. Ja.
Und das ist auch interessant, vielleicht, wenn ich das noch anmerken
Klar.
darf, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Geschäftsführern unterwegs bin, da ist der klassische Diskurs und der klassische Dialog in meinen Augen immer noch das, wo viele ganz, ganz viel von mitnehmen. Also sich einfach zusammenzusetzen und über Themen zu diskutieren. Und das mehr oder weniger breit gefächert, auch mit anderen Fakultäten mal darüber zu reden. Also es ist unwahrscheinlich spannend, eigentlich ein Fachthema aus dem Handel mal mit jemandem zu diskutieren, der überhaupt gar nicht in diesem Fachthema unterwegs ist. Also das ist auch immer das, was ich, das mache ich zwar einen großen Schwenk und unterbreche mich, wenn ich zu lange aushole. Ach, das würde ich übrigens auch bei den Universitäten wünschen. Fakultätsübergreifende Auseinandersetzung mit Themen. Und das ist in meinen Augen das, was uns auch in der Lernwelt maßgeblich noch fehlt.
Ja.
Und das würde ich gerne viel, viel mehr machen, solche Dinge fakultätsübergreifend, sich in Themen einzutauchen und Meinungen auch anderer zu hören.
Ja, das ist ein riesiges Thema. Da hast du unsere größte Unterstützung. Diese Interdisziplinarität, Crossfunktionalität, die wird ja seit vielen Jahren oder Jahrzehnten gepredigt, aber sie ist ja gerade auch in der Lernwelt noch nicht da, wobei sie ja gerade da so benötigt wird. Ich meine, welches Thema ist interdisziplinärer als Digitalisierung? Ja, also
absolut.
Da gibt es nicht so viele, die gleichermaßen crossfunktional zu sehen sind. Aber das Problem, das wir sehen, ist, es wird halt immer von bestimmten Fachbereichen bearbeitet und teilweise auch redundant bearbeitet. Mhm. Ja, da hat man sozusagen diese Abteilung, diese Abteilung, diese Abteilung. Und diese Denkweise geht ja an den Unis schon los durch das Fakultäts- und Lehrstuhlprinzip, wo man dann natürlich sehr stark auch in sich gekehrt ist. Vielleicht, dass wir kurz dabei bleiben. Was ist denn eine Maßnahme bei euch, um diese Silos aufzubrechen, auch diese Lernsilos aufzubrechen, dass der Vertriebler eben nicht nur oder die Vertrieblerin sagen wir mal, Digitalisierung aus Vertriebssicht sieht, sondern vielleicht auch Digitalisierung aus Produktentwicklungssicht? Weil das hängt ja sehr stark miteinander zusammen. Habt ihr da spezielle Ansätze entwickelt?
Also das eine ist, das hört sich jetzt gar nicht so besonders an, aber das ist schon besonders gewesen. Also früher sind zum Beispiel die Zielgruppen aus der Handelsorganisation, man hat die Verkäufer trainiert, dann hat man mit anderen Formaten die Serviceberater oder Verkaufsleiter und Serviceleiter trainiert. Und das, was wir gemacht haben, ist einfach auch die Gruppen gemischt, ja, dass wir gesagt haben, okay, wir trainieren da auch zielgruppenübergreifend,
ja,
um einfach auch in diesen Prozessketten, wo die ja sowieso in der Handelsorganisation gemeinsam zusammenarbeiten, die mehr oder weniger zusammengebracht. Also das war auf alle Fälle sehr, sehr interessant. Und wir haben unterschiedliche besondere Formate auch gemacht, die wir dann für alle Zielgruppen geöffnet haben. Das hieß dann außergewöhnliche Einblicke, wo wir den Kolleginnen und Kollegen aus der Handelsorganisation Einblicke in ganz, ganz viele Themenbereiche innerhalb der Audi AG gegeben haben. Also wo man auch mal mit einem Designchef, den Marc Lichte, Themen diskutiert hat. Cool. Und das ist natürlich wunderbar, dass das auch mal ankommt in der Handelsorganisation, mit der technischen Entwicklung in den Diskurs zu gehen. Warum ist das so entwickelt worden? Warum ist das Auto so designt worden? Um den Horizont einfach auch viel, viel weiter zu machen, um dann auch das, was du eben angesprochen hast, im Kundenkontakt auch Geschichten erzählen zu können.
Ja.
Und Geschichten nicht als Märchen zu erzählen, sondern ja, wirklich Geschichten in einer Wahrhaftigkeit zu erzählen. Warum ist das so entstanden? Und das ist durchaus ein Format, was sehr gut angekommen ist auch.
Heiko, mich würde es auch interessieren, wir haben ja die eine Seite, man gibt ja auch den Händlern verschiedene Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Wie sehr können aber die Händler diesen Weg, den man geht, mit der Weiterbildung selber treiben, verlangen?
Also das, was wir auch oft gemacht haben, ist Workshops, wo wir mit den Zielgruppen gemeinsam evaluiert haben, wie sollte denn ein nächstes Training aussehen. Also das ist für uns natürlich auch wichtig, um da die Anforderungen uns reinzuholen. Was braucht ihr denn? Weil es ist ja oftmals so, wir entwickeln hier in Ingolstadt oder wo auch immer dann Trainings, weil wir denken, das wäre jetzt das, was der Handel braucht. Und sicherlich ist es manchmal, trifft man genau das, die Anforderungen, die der Handel braucht. Und manchmal ist man aber auch vielleicht daneben. Und das ist natürlich wichtig, dass wir da auch im ständigen Austausch sind, Feedbacks einholen und im Vorfeld sicherlich auch mal solche Workshops machen, wo wir sagen, hey, sagt uns doch, wie wir was entwickeln sollen, damit es euch dann auch wirklich was bringt in der Kompetenzentwicklung. Ja.
Jetzt würde ich gerne eine ganz blöde Frage stellen für eine Organisation, die nach Zahlen, Fakten und Analysen geht. Wie viele Träume braucht man in der Digitalisierung, also in der digitalen Kompetenzentwicklung? Also wie viel Peter Pan steckt bei Audi drin?
Also ich glaube, das ist natürlich, also Peter Pan, glaube ich, ist immer sehr, sehr personenabhängig. Und ich würde mir wünschen, dass sich viele Unternehmen, und das ist in meinen Augen gar nicht nur Audi-spezifisch gesagt, viel, viel mehr Peter Pan wünschen, leisten würden. Weil ich glaube, das Träumen und damit mehr oder weniger auch in Utopien unterwegs zu sein, utopistisch, optimistisch unterwegs zu sein, das braucht es in meinen Augen, um Zukunft zu gestalten. Und das ist für mich wieder so, um an den Anfang unseres Gesprächs zu kommen. Das ist ja genau das. Wir waren ja letztendlich alle mal irgendwie Peter Pan oder ich weiß jetzt nicht, wie das gendergerecht dann heißen sollte, aber wir waren das mal. Ja? Und wir haben alle mehr oder weniger uns entwicklungszyklisch mit Träumen entwickelt. Und deswegen glaube ich, braucht es definitiv mehr Träumer im Unternehmen, in jedem Unternehmen, wie wir bis dato haben.
Ja. Wie kann man sowas trainieren? Oder kann man sowas trainieren? Hängt ja sehr stark auch wieder von der Mentalität, von der Sozialisierung ab. Und jetzt befinden wir uns ja alle in einem sehr professionellen, pragmatischen Umfeld, sehr stark zahlengetrieben, KPIs. Müssen wir vielleicht an dieser Stelle auch nochmal so ein paar Dinge in Frage stellen, wie wir Training und Weiterbildung denken, dass es eben nicht nur das Produkttraining ist und dass der Agile Coach alles regeln kann, sondern vielleicht nochmal auf einer ganz anderen Sphäre, die wir heute noch gar nicht haben.
Also ich glaube, das ist definitiv notwendig. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob man es trainieren kann. Ich glaube, es geht eher darum, das Zulassen und die Menschen wieder befähigen, das, was in ihnen schlummert, freizulassen. Also ich habe eher so den Eindruck, dass es eher daran liegt, dass viele dieser, wir haben viele Träumer, aber irgendwie lassen die selber das nicht zu, weil sie vielleicht auch erlebt haben, dass es im Moment nicht angesagt ist. Aber ich glaube, es ist mehr ein Zulassen und Ermöglichen, dass es passieren kann. Wir hatten zum Beispiel mal, das ist jetzt zwar kein wirkliches Träumen gewesen, aber auch mal Seminare zu machen, das hieß bei uns, Stille ist die Antwort, wo wir mit unterschiedlichen Zielgruppen auf der Insel Föhr waren und uns wirklich mit der Stille auseinandergesetzt haben. Mhm. Und da Meditation gemacht haben, wir haben Instrumente gebastelt, wir haben von völlig verrückten Menschen, konstruktiv verrückten Menschen, uns mal erzählen zu lassen, wie die Zukunft gestalten. Und das war schon interessant, wo es dann schon darum ging, utopistisch unterwegs zu sein. Und ich glaube, es bedarf einfach den Mut, Menschen in Unternehmen zu haben, die dies fordern, fördern und vor allen Dingen auch einfach mal machen, entgegen der Konvention, die vielleicht im Unternehmen da ist.
Eine sicherlich keine einfache Aufgabe, vor allen Dingen, wenn es auch darum geht, das einer breiten Unternehmenspopulation zugänglich zu machen. Ja. Weil ich finde es immer sehr spannend, wenn man sowas tut, auch was du gerade beschreibst. Aber das bezieht sich doch dann meistens sehr stark schon auf Führungskräfte einer bestimmten Art. Und ich glaube, es wäre auch ganz, ganz wichtig, gerade auch denjenigen, die an der Front sind, Zugang zu geben zu solchen alternativen Weiterbildungs- und Trainingsmöglichkeiten. Tut ihr das schon? In welchem Maße macht das Sinn oder in welchem Maße funktioniert sowas überhaupt?
Ja. Also das, was wir dann gemacht haben, wir haben richtigerweise, wie du sagst, den Piloten gestartet mit Führungskräften. Und haben uns dann aber sehr, sehr schnell entschieden, dieses Format zu skalieren und zu öffnen für alle Zielgruppen aus der Handelsorganisation. Das heißt, das ist jetzt ein offenes Seminar, um das allen zugänglich zu machen. Weil wir nämlich genau das, was du jetzt sagst, Führungskräfte, naja, die können sich das ja mal leisten und dann hört es auf. Und wir haben direkt gesagt, nee, das geht nicht ums Leisten, sondern es geht wirklich darum, das zu skalieren und auch weiteren Zielgruppen zugänglich zu machen, weil es einfach braucht. Ja, weil es notwendig und wichtig ist, gerade in den Themen, die Zukunft gestalten, brauchen wir genau sowas.
Das heißt, ihr bricht die Silos auf, die auch hierarchiebezogen sind in der digitalen Kompetenzentwicklung. Also ja, über alle Gruppen hinweg.
Genau, also das ist für uns ein ganz, ganz wesentliches Anliegen, denn Digitalisierung oder wenn ich jetzt einfach, weil für mich ist Digitalisierung ja eigentlich nur eine Technokratisierung einer Transformation. Und ich glaube, das, was wichtig ist, ist nicht immer nur dieses Thema Digitalisierung als Oberbegriff zu nehmen, ja, sondern es geht mehr oder weniger um eine, das ist jetzt sicherlich etwas globalgalaktisch gesagt, aber in meinen Augen geht es um eine Verwandlung einer Gesellschaft. Und das ist für mich nochmal viel, viel mehr als das Thema Digitalisierung. Und ich glaube auch, dass es nur tut, der Digitalisierung den technokratischen Duktus zu nehmen und eher von einer Verwandlung zu sprechen oder Veränderung und damit einer Transformation. Und damit gehört Kultur dazu, damit gehört Kompetenz dazu. Und Digitalisierung ist oftmals nur das technokratische Mittel in der Unterstützung dessen.
Genau.
Aber das ist ein anderes Denkkonstrukt. Ja.
Super, Heiko. Da freut mich sehr, dass du das so klar sagst. Es ist nicht das Ziel, es ist rein das Vehikel, um uns von A nach B zu bringen. In meinen Schulungen vergleiche ich das sehr gerne mit Evolutionstheorie. Man muss in der Lage sein, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Und das wird auch kein Prozess sein, der nächstes Jahr oder in 2 Jahren abgeschlossen ist, sondern es wird uns als Menschheit für immer begleiten. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass man die richtigen Maßnahmen und Mechanismen findet, um sich kontinuierlich zu wandeln. Das ist leider noch nicht überall angekommen. Da ist es schon sehr stark so, okay, wie machen wir das denn jetzt mit der Cloud? Ne?
Absolut. Ich meine, das, was ja oft passiert, und ihr erlebt es ja sicherlich auch, ja, Digitalisierung wird dann oftmals als IT-Projekt verstanden. Man entwickelt was und dann schmeißt man mehr oder weniger die IT-Lösung über den Zaun.
Ja.
Und letztendlich ist aber jedes IT-Projekt immer auch ein Veränderungsprojekt, weil es primär Einfluss hat auf Struktur, auf Prozess, auf Kompetenz, auf Strategie etc. pp. Und wenn es uns nicht gelingt, ein Gesamtsystem in all diesen Dimensionen auf eine neue Ebene zu heben, dann sind wir immer fraktal unterwegs und wundern uns, warum das Gesamtkonstrukt aber nicht funktioniert. Und das ist in meinen Augen die Kunst, definitiv anders damit umzugehen und immer das Gesamtkonstrukt auf eine andere Ebene zu heben. Und damit bin ich in einem gesamthaften Transformationsprojekt und in einem gesamthaften gesellschaftlichen Transformation und nicht im Kontext der Digitalisierung und auch nicht immer in der Diskussion, welche Digitalkompetenzen brauchen wir denn? Wir brauchen Transformationskompetenz und Verwandlungskompetenz und das ist was anderes wie Digitalkompetenz.
Unbedingt ein ganz wichtiger Punkt.
Wenn wir im Bereich Transformationskompetenzen unterwegs sind, du hast ja auch das Stichwort Kultur fallen lassen und ich als ganz großer Fan von deinem Blog, habe mal etwas gelesen über die Gartenkultur im Unternehmen. Was für eine Rolle spielt eine Gartenkultur in einem Großkonzern wie Audi und auch in der Händlerentwicklung?
Ja, also das ist eine interessante Metapher. Das ist natürlich immer auch die Frage, welchen Garten meine ich denn? Also ich meine nicht die Gärten, die angelegt sind in vielen Neubauvierteln, wo jeder Garten gleich aussieht, wo ich mehr oder weniger eine Hecke habe. Ich habe noch 150 Quadratmeter Grünfläche und drumherum habe ich irgendwelche Steine mir aufgebaut. Also Gartenkultur ist für mich das maßgebliche Zulassen einer Diversität. Und das ist für mich mehr oder weniger der Garten der Zukunft. Oder wenn ich jetzt mal zurückschaue, und jetzt werde ich ja sogar ein Stück weit biblisch, ja, dass ich mehr oder weniger sage, das ist ja letztendlich der Garten Eden. Vielleicht ist es bei mir im Moment auch so, dass ich diese Metapher bringe, weil ich im Moment das Buch lese, Eden Culture, was ich auch sehr empfehlen kann.
Okay.
Und das ist für mich mehr oder weniger wirklich so diese Thematik, einen Garten zu schaffen, und ein funktionierender Garten hat A, auch immer Phasen, wo was verwelkt und wo was Neues entsteht, hat was divers Befruchtendes untereinander und vor allen Dingen hat ein Garten, der wenig gepflegt wird, in Anführungsstrichen, eine Selbstverantwortung zu wachsen. Und das finde ich einfach die schönste Metapher, zu sagen, in diesem befruchtenden, selbstverantwortlichen Wachsen gestaltet der Garten seine eigene Zukunft. Mhm. Und da die Menschen zu befähigen, dies zuzulassen und auch den dort neben in der Andersartigkeit sein zu lassen, das ist für mich wirklich Transformation und Zukunftsgestaltung. Mhm. War jetzt vielleicht sehr philosophisch, aber...
Nein, ich finde es fantastisch und ich kann dem nur zustimmen. Das Einzige, was ich sozusagen immer so ein bisschen damit kommentieren muss, dass ich eben an die vielen, vielen Menschen denke da immer, die eben in einem Umfeld noch arbeiten, wo das eben so gar nicht der Fall ist und die vielleicht beim Zuhören sich momentan denken, was haben die schon wieder geschluckt da beim Digi-Kompetenz-Podcast? Also ich stimme dir richtig zu, aber Wie schaffen wir es denn, das auch noch in eine kritische Masse reinzubekommen? Wie schaffen wir es denn, dann wirklich auch diese Überlegungen, die so wichtig sind für diese Transformationskompetenz, zugänglich zu machen zu den vielen, die es genauso betrifft, die aber eben vor allen Dingen Jobs ausführen müssen, wo es darum geht, eben bestimmte KPIs zu erfüllen. Ja? Das ist etwas, wo es auch, sag mal, wo es noch relativ dünn ist mit Antworten aus meiner Sicht. Ne? Weil wenn du in so einer Fabrik bist, dann gibt es einfach bestimmte Tätigkeiten, die verändern sich zwar auch glücklicherweise gerade sehr intensiv, aber nichtsdestotrotz, der Garten Eden, der ist da noch relativ weit entfernt, Heiko.
Naja, also ich glaube, um auch nicht genau den Eindruck zu hinterlassen, was haben die geraucht oder was haben die geschluckt, ich glaube, es besteht einfach, und da gibt es ja mehr oder weniger auch das Wort der Ambidextrie, ja, was ja durchaus eine Berechtigung hat in dieser Beidhändigkeit. Und ich glaube, es bedarf in jedem Unternehmen eine Kultiviertheit und eine weniger Kultiviertheit. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man das auch differenziert. Denn das, was ja passiert ist, als diese Agilität und die VUCA-Welt mehr oder weniger über die Unternehmen geschwappt ist, hat man gesagt, es muss alles agil sein. Ja, und das sage ich, nein, das muss es nicht.
Genau.
Ja, also es gibt mehr oder weniger Bereiche im Unternehmen, da ist es gut, dass die nicht agil sind, sondern dass die entsprechend ihrer Prozesse arbeiten und dass man auch den Menschen, die dort arbeiten, nicht suggeriert, ihr seid jetzt altmodisch. Nein, die arbeiten genau deswegen so, weil die Notwendigkeit da ist, weil keine Not zu wenden ist, anders zu arbeiten. Ich glaube aber, dass es genauso viele Bereiche im Unternehmen gibt, wo es notwendig ist, dort die Not zu wenden, nicht in dieser Kultiviertheit unterwegs zu sein. Und da jetzt mal, um diese Metapher des Garten Edens weiter zu stressen, dort einen Garten Eden zuzulassen. Und das, glaube ich, ist einfach, und das würde ich gerne beschreiben in dem Kontext, dass ich sage, es braucht in Unternehmen Möglichkeitsräume, die zugelassen werden, um dies zu tun. Mhm. Und das ist für mich auch ein Kulturprozess. Und ich glaube, Kultur findet dann statt, wenn man nicht zu viel kultiviert. Ja. Ich finde, wir kultivieren viel zu viel in Unternehmen und damit entsteht keine Kultur.
Aber Heiko, liegt das vielleicht auch darin, dass, sag mal, unsere heutigen Gärtnerinnen und Gärtner weniger Landschaftsmodelliererinnen und Modellierer sind, sondern eher so den Pflug machen? Ne? Also so ein bisschen die industrielle Maschine, die dann da durchpflügt, um sozusagen die geraden Linien zu haben und man gar nicht so richtig das zum Wachsen bringt. Was ich sagen möchte, für mich ist das ein Führungsthema. Ja, und das, was ich halt schon sehe, ist, es wird ganz schön viel Wein gepredigt oder Wasser gepredigt und Wein getrunken. Also, dass eine Diskrepanz zwischen dem ist, was man sich auch immer dann in die Broschüren schreibt und an die Wände hängt, an bolden Statements. Mhm. Und dann wird es aber teilweise gerade von den Führungskräften noch nicht so gelebt, wie wir uns das wünschen. Mhm. Wie kriegen wir jetzt den Garten, dass er wirklich so blüht, wie du ihn beschreibst? Was müssen wir mit unseren Führungskräften machen?
Also ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, in den Dialog und in den Diskurs zu gehen. Ich glaube, erstmal dafür zu sensibilisieren, dass es notwendig ist, auch in der Führung jetzt anders unterwegs zu sein. Mhm. Und das, was teilweise auf Papier steht, steht ja auch oftmals deswegen auf Papier, weil gar nicht oftmals die Führungskräfte in diese Auseinandersetzung gegangen sind, sondern weil über Externe oder über die Notwendigkeit, diese Themen irgendwo niederzuschreiben, werden sie irgendwo niedergeschrieben.
Ja.
Und ich glaube, um wirklich Veränderung zu gestalten, bedarf es einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit diesen Themen. Und es bedarf im Unternehmen, in allen Unternehmen in meinen Augen, auch wieder, dass sich Zeit nehmen für solche Themen. Mhm. Denn Verwandlung braucht Zeit.
Unbedingt.
Und braucht tiefgehende Auseinandersetzung und braucht durchaus auch manchmal eine Abkehr von diesen ganzen Stakeholder- und Shareholder-Value-Themen. Und es bedarf natürlich auch Mut, da anders unterwegs zu sein.
Dafür muss man, Heiko, auch realisieren, wo man gerade sich befindet. Also ich komme auch zu einem anderen Bild von dir, in der Hoffnung, dass niemand denkt, du hast was geraucht. Und zwar, da hattest du mal geschrieben, es gibt einen Grund, warum die Schildkröte so alt wird.
Genau. Bei meinem letzten Blog, die einfach gelernt hat, in der Langsamkeit unterwegs zu sein. Und ich meine, das ist ja durchaus auch interessant, wenn man das mal geschichtlich sich anschaut, ja, auch der Müßiggang, ja, den es ja früher gerade bei den Menschen, die intellektuell unterwegs sind, die haben sich das gegönnt. Und damit auch mal zu verweilen, die Augen aufzumachen und zu sehen, Und das passiert ja nur, wenn man das langsam macht. Also das kann man ja durchaus vergleichen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, wenn man schnell fährt und man guckt raus, naja, dann huscht alles an einem vorbei. Wenn man sich aber mal die Zeit nimmt und beobachtet, und das passiert einfach nur in der Langsamkeit. Und das ist natürlich oftmals diametral, wie viele Unternehmen unterwegs sind und auch in den Sprüchen, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Und ich glaube, das ist einfach auch eine Veränderung in den Denkkonstrukten, die wir brauchen. Ich glaube, dass Langsamkeit eine Notwendigkeit ist, um zukunftsfähig zu werden.
Interessante These. Ich verstehe, was du meinst, das Innehalten, das damit sich zu beschäftigen, Dinge zu hinterfragen. Jetzt bin ich da eigentlich auch ein großer Fan davon, dass man sich substanziell stärker wieder mit den Sachen auseinandersetzt. Nicht nur das 3-minütige YouTube-Tutorial. Jetzt sind wir natürlich alle aber auch in so einem Hamsterrad drin. Ne? Man hat Kundenbeziehungen, die dann auch wieder erwarten, dass das alles schnell geht. Ihr habt bei euch Kunden im Verkaufshaus stehen. Wie brechen wir daraus aus? Wahrscheinlich brauchen wir auch wieder Geduld, um dorthin zu kommen.
Ich glaube, man braucht auf der einen Seite Geduld. Ich glaube aber, man braucht auf der einen anderen Seite auch so die Mentalität. Wir machen das jetzt einfach. Mhm. Also auch einfach mal das Zulassen dessen, dass wir das jetzt mal anders machen. Ja, also das ist ja auch so die Thematik, die du eben gesagt hast, Philipp. Naja, man predigt das eine und macht das andere. Und ich glaube, das Tun dessen, was man auch niedergeschrieben hat, und das in einer Wahrhaftigkeit, das ist die Notwendigkeit. Und damit wird man auch wieder glaubwürdig. Aber man muss es dann auch kommunizieren. Ja? Man kann ja durchaus auch mal sagen, nee, dieser Prozess dauert jetzt einfach mal länger, weil wir uns auch essentieller damit auseinandersetzen müssen.
Ja.
Und Strategie macht man halt mal nicht nebenher. Strategie sollte ein tiefer Auseinandersetzungsprozess mit der Zukunft sein.
Ja.
Das ist kein beiläufiges Thema. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir das alle begreifen und uns dann auch darauf einlassen. Mhm.
Dieser Prozess bedingt, dass es viele Menschen gibt, die anders sind. Also wenn man das dann auch sagt, dass man interdisziplinär unterwegs ist und man will ja auch also Leute, die träumen, man will auch Leute, die anders denken, dann hat man eine Riesenmasse von anderen Menschen. Wie viel Anderssein verträgt eine Organisation?
Ja, das ist natürlich eine schwere Frage. Ich habe mir die Frage auch immer gestellt, wenn ich jetzt das Anderssein einfach mal durch eine Person ersetze. Ja? Also wie viel Elon Musk wird es in den Organisationen geben, die wir vielleicht kennen? Oder wie lange würden die dort geduldet werden? Ja? Also das ist vielleicht auch so eine Frage, die man sich da stellen kann. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel Diversität in den Unternehmen und wir müssen es einfach wieder zulassen, dass diese Diversität wirksam werden. Und dieses Zulassen der Wirksamkeit, der Andersartigkeit von all den Menschen, die in den Unternehmen sind, das wäre in meinen Augen der erste Schritt. Denn wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen, Kompetenzen etc. pp. In den Unternehmen. Und es bedarf in meinen Augen das wirklich gewollte Zulassen und denen eine Stimme zu geben und damit wirksam zu werden. Weil es entstehen ja in ganz, ganz vielen Unternehmen diese Grassroots-Bewegungen, die ich auf der einen Seite stark befürworte, auf der anderen Seite denke ich, das ist immer so ein Stück weit auch eine Gefahr, weil die Menschen, die sich dafür engagieren, laufen sich irgendwann tot, weil sie einfach nicht wirksam werden.
Ja.
Und es ist wichtig, diesen Grassroots, wenn ich sie schon im Unternehmen habe, die dann hinterher oder relativ in einer relativ frühen Phase zu institutionalisieren, um Wirksamkeit zu schaffen. Weil ansonsten habe ich lauter Fragmente in Grassroots, die aber nichts bringen. Das Einzige, was sie bringen, sind frustrierte Mitarbeiter, die dann auch in der Grassroots nichts mehr machen wollen. Und ich glaube, das ist einfach die Sensibilität im Unternehmen zu gestalten, dieses wirklich zuzulassen und denen Wirksamkeit zu geben.
Wie kommuniziert man das, Heiko? Also, dass man das zulässt. Also, wenn du jetzt mit deiner Händlerentwicklung unterwegs bist, du bist ja dafür bekannt, dass du dann auch Andersartigkeit förderst auch. Wie kommunizierst du das?
Auf der einen Seite, glaube ich, ist es wichtig, dass man diese Andersartigkeit nicht als Konstrukt so diskutiert oder so beschreibt, dass es ein Kontrapunkt ist zu den anderen. Ich glaube, es geht eher darum zu sagen, es geht ums Menschsein. Weil ansonsten schaffe ich ja wieder unterschiedliche Ebenen, dass ich sage, okay, die Andersartigen, das sind die Guten und die Nicht-Andersartigen, das sind mehr oder weniger die Unternehmensbewahrer. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig in der Kommunikation zu sagen, es geht nicht ums Anderssein, sondern es geht ums Menschsein und in dieser Diversität ums Gestalten von Zukunft. Und dazu braucht es Unterschiedlichkeiten. Und diese mehr oder weniger zu nutzen, das ist für mich das Wichtige. Weil ansonsten baue ich ständig Konfliktpunkte auf, dass ich ein Andersartiger, in Anführungsstrichen, rechtfertigen muss, weil er das anders macht. Nee, wir sind alle Menschen und wir sind unterschiedlich. Und dieses mehr oder weniger zuzulassen und zu befruchten, das wäre für mich eigentlich die Kommunikation.
Ja, wunderbare Zusammenfassung. Wir kommen langsam zum Ende von unserem Podcast. Da haben wir immer zwei finale Fragen. Und ich würde gerne mit der ersten beginnen. Und du kannst ein bisschen rauspicken, wie du sie dir beantwortest, denn sie ist sehr breit. Wenn du an die Zukunft der Kompetenzentwicklung oder jetzt nehmen wir mal den Platzhalter der digitalen Kompetenzentwicklung denkst, worauf wird es in Zukunft wirklich drauf ankommen? Was erachtest du als besonders essentiell? Und wie gesagt, du kannst dir aussuchen, ob du jetzt an eine Organisation denkst, an Individuen, was auch immer.
Mhm. Hört sich jetzt wieder an, als ob ich nicht nur eine geraucht hätte, sondern zwei. ich glaube, das Wesentliche ist, zurück in den Sandkasten zu gehen und sich zu besinnen, was wir dort gemacht haben. Und das ist für mich der Schlüssel für die Zukunft.
Sehr, sehr spannend. Heiko, jetzt komme ich als Engländerin. Du weißt ja, wir fahren links in England immer alles andersrum. Ich komme zu einer Frage auch andersrum. Was sollten die Menschen tunlichst lassen, wenn es um die Transformationskompetenzen der Zukunft geht?
Zu schnell zu meinen, sie hätten die Weisheit inne.
An dieser Stelle sage ich einfach nur Amen. Für diesem sehr, sehr tiefgehenden und philosophischen Gespräch, das für dich, Heiko, wieder mal vielleicht auch einen alternativen Jobweg aufzeigen würde. Verstehst du, was ich meine? Nein, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses sehr inspirierende und spannende Gespräch. Ja, wir haben selten auch sag mal, Gäste, wo jetzt so wir auf einer Wellenlänge waren. Also wirklich ganz, ganz spannend. Und Heiko, vielen Dank für diese wertvollen Impulse, die du uns und heute auch unseren Zuhörern und Zuhörern mitgegeben hast.
Ich bedanke mich auch, hat riesig Spaß gemacht und wir können dann ja noch überlegen, ob wir dann hinterher offenlegen, was wir alle geraucht haben.
Genau so ist es und ich möchte mich auch bedanken für ein Gespräch mit dem Menschen, der den Groove in der digitalen Transformation spürt und Menschen sein lässt in der Gartenkultur des Wandels. Also Dankeschön. Das war heute das Gespräch mit Heiko Schmidt, Leiter der Händlerentwicklung und Training Deutschland bei Audi. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Menschen kennen, die ebenso spannend und mitreißend sind, wie Heiko es heute war, dann schicken Sie uns einfach bitte eine E-Mail unter podcast@i40.de. Und was sich alles tut bei uns im Podcast, kann man verfolgen mit dem Hashtag Digi-Kompetenz-Podcast. Und Philipp und ich machen Purzelbäume, wenn Sie das nächste Mal dabei sind. Wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koak.